Hallo und so schön, dass du da bist. Ich sage ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem neuen Reisepodcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Und auf das heutige Thema, da fiebere ich wirklich schon richtig lange drauf hin. Denn es geht darum, dass wir letzten Herbst eine Woche lang auf einer Ranch mitten in Montana verbracht haben. Und ihr könnt euch freuen auf ganz viel Western-Feeling, rustikales Ranch-Leben und die ein oder andere Cowboy-Story am Lagerfeuer. Ach ja, und dann gibt's auch noch die völlig absurde Tatsache, dass wir es am Ende in eine Reality-TV-Show geschafft haben. Ohne Witz. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ihr Lieben, eine große Premiere steht heute hier im Podcast an. Ich sitze nämlich zum allerersten Mal nicht mehr alleine vor diesem Mikro, sondern habe einen ganz besonderen Menschen vor mir, den wunderbaren Gregor, der für mich nicht nur die weltbeste Reisebegleitung ist. Ich habe mit dir gefühlt auch schon alles erlebt. Wir haben zusammen die Nordlichter gejagt, wir waren im Dschungel und haben uns gegenseitig irgendwelche ekligen Blutegel von den Beinen gerupft. Wir hatten Autopannen an den unsäglichsten Orten. Ja, und jetzt sitzen wir hier zusammen in unserem Wohnzimmer und nehmen unsere allererste Podcast-Folge auf. Und damit habe ich wahrscheinlich auch schon die erste Frage beantwortet. Ja, wir sind ein Paar. Vielen Dank, dass du noch ein kleines bisschen mehr Zeit mit mir verbringst, als du es ohnehin schon tust. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die sehr, sehr, sehr herzliche Einleitung. Ich freue mich sehr, dein erster Podcast-Gast zu sein. Ist auch mein erster Podcast, an dem ich überhaupt teilnehme.
Ja, nicht
und
schlecht.
Dass ich auch noch als Reiseexperte dabei sein darf, ehrt mich umso mehr. Damit ihr vielleicht ein bisschen was über mich erfahrt, ich bin auch Journalist, genauso wie du, Kira. Wir leben hier in Berlin, jetzt auch schon seit 5 Jahren zusammen. Und diese Reise ist für mich, über die wir heute reden, tatsächlich auch ein absolutes Highlight unter all den anderen Reisen gewesen, weil man so wenig vorher wusste und so viel erlebt hat. Deswegen freue ich mich da drauf.
Ja, ihr seht es gerade nicht, aber ich sitze hier gerade mit einem Dauergrinsen, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, so nett waren wir schon lange nicht mehr, wie hier gerade. Aber du hast es angesprochen, wir haben ein wirkliches Highlight zusammen erlebt. Wir waren eine Woche zusammen in Montana auf einer Ranch und magst du es einfach mal zusammenfassen?
Ja, das war ja eigentlich nur ein Teil von der kompletten Reise. Wir waren 3, 3,5 Wochen, glaube ich, waren es am Ende knapp in den USA unterwegs für einen Roadtrip. Da empfehle ich auch nochmal die Roadtrip-Folge in deinem Podcast.
Unbedingt.
Und zwar in den Staaten Colorado, Wyoming und Montana. Also mal ein bisschen was anderes. Und wussten erst gar nicht so, was erwartet uns. Ist das überhaupt spannend genug? Was gibt es da zu sehen? Und das wurde es dann. Es war unfassbar beeindruckend. Von Colorado unten hoch nach Montana, da eben die besagte Woche auf der Ranch und dann wieder zurück und da haben wir sehr, sehr, sehr viel erlebt.
Das stimmt. Und jetzt muss man, also stellt man sich natürlich so ein bisschen die Frage, wie landet man auf einer Ranch in Montana? Und der Hintergrund ist, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ja so ein bisschen diese Flause in meinem Kopf gewesen, dass ich immer schon mal nach Montana wollte, ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben, wie es da überhaupt ist. Das war irgendwie immer so ein Gefühl, was ich in mir hatte, ne? Habe ich irgendwie immer schon gesagt, seit wir uns kennen, ich will mal nach Montana. Ja, und dann sind wir es einfach angegangen. Und dann hattest du die großartige Idee.
Das Ganze natürlich dann auch mit dem klassischen amerikanischen Reiten auf einer Ranch zu verbinden. Tatsächlich hatte ich nie nachvollziehen können, wie du immer von Montana und auf Montana gekommen bist. Ich kenne den Staat, aber ich wusste nicht, dass das ein populäres Reiseziel ist. Und dann haben wir ja ein bisschen recherchiert und irgendwann habe ich das, ich weiß auch gar nicht warum, weil ich mit Pferden sonst auch nie was am Hut hatte, habe ich gesagt, Mensch, wenn wir das machen, dann sind wir aber auch eine Woche auf einer Ranch, oder?
Und das hat mich sehr überrascht, weil du, wie du gesagt hast, ja noch nie so richtig, ich glaube einmal vorher in deinem Leben auf einem Pferd saßest. Naja gut, und dann war eben meine Bedingung, wir können das sehr gerne machen, aber du nimmst sowas von Reitunterricht vorher, sonst ohne mich.
Das war tatsächlich keine große Hürde, das hätte ich glaube ich auch nicht ohne gemacht, weil du kannst ja reiten sehr gut, hast das viel in deiner Jugend gemacht und da wollte ich jetzt nicht derjenige sein, der irgendwie mit dem Wrangler am Seil geführt wird und wie ein nasser Sack auf dem Pferd sitzt, deswegen... Da haben wir,
aber
haben
schöne
wir,
Vorstellung.
Das wär, ja, für dich vielleicht, für mich wäre das nicht ganz so schön gewesen. Ja, da habe ich ein bisschen in den Wochen, Monaten vorher, habe ich mich nochmal rangetan und habe hier im Umkreis von Berlin nochmal ein bisschen Reitstunden genommen, ja.
So, als erstes würde ich gerne einmal mit dir über die Recherche und Organisation des Ganzen sprechen. Ich muss gestehen, ich bin da ein bisschen naiv drangegangen. Also ich hatte so diese romantische Vorstellung, wir fahren da so durch Montana und dann ist da vielleicht eine nette Ranch, die wir finden. Und dann klingeln wir da mal und fragen, hey, dürfen wir mal eine Woche bei euch wohnen? Wir helfen auch ein bisschen im Stall mit. Naja, so war es ja dann nicht, ne?
Nee, es war tatsächlich weitaus aufwendiger. Ich hatte mir das auch leichter vorgestellt, auch in der Recherche vorab was zu finden, eher so ein bisschen Booking.com, Reiten in Montana und dann habe ich da 100 Möglichkeiten, die sich alle sehr ähnlich sind. Nee, so war es nicht. Es war tatsächlich sehr aufwendig und wir waren sehr spät dran.
Das stimmt. Und ich habe auch nochmal drüber nachgedacht und ich glaube, wir haben noch nie für etwas so lange und so intensiv recherchiert.
Das stimmt, ja.
Also ich weiß nicht, wie viele Mails haben wir rausgeschickt?
Etliche und vor allem bei 80% der Mails kam einfach die Absage, sorry, wir sind völlig ausgebucht. Mhm. Die meisten machen das tatsächlich spätestens Anfang des Jahres, suchen die sich ihre wahrscheinlich sogar Lieblingsranch raus und buchen die. Mhm. Und dazu kam, dass wir, ich glaube, es war September, Oktober die Zeit, ganz nah ans Ende der regulären Saison gekommen sind. Ah, also ein paar Ranches hatten sogar schon den Betrieb eingestellt, als wir in den USA überhaupt erst angekommen sind.
Und was ich auch irgendwie herausfordernd fand, ich glaube, wenn man Amerikaner oder Amerikanerin ist, dann ist das so eine ganz normale Sache, die man in den Ferien macht. Deswegen weiß man auch, wo man da überhaupt recherchieren muss. Und wir haben das dann irgendwann so gemacht, dass wir über Google Maps einfach Ranches eingegeben haben in Montana und dann wurde auch einiges angezeigt. Und dann ist man teilweise von den Seiten nochmal zu anderen Ranches geleitet worden. Also es war echt, war irgendwie eine Wissenschaft.
Ich habe das im Rahmen dieser Recherche überhaupt erstmal das Wort Dude Ranch kennengelernt.
Ja, stimmt,
und das
stimmt.
Ist ja der offizielle Begriff. Eine Dude Ranch ist nämlich eine Ranch, die hauptsächlich von Gästen lebt. Die haben also Unterkünfte, bieten eben auch dieses Reiten an und das ist deren Hauptgeschäft. Und diese Dude Ranches sind wiederum in einer großen Vereinigung zusammengeschlossen, tauschen sich auch aus, haben auch einen Verbandspräsidenten und da gibt es eben dann spezielle Seiten, auch für die speziellen Staaten, wo man dann alle Ranches findet und sich dann angucken kann, welche passt am besten.
Und was es, glaube ich, auch nochmal schwieriger gemacht hat, vielleicht kennt ihr, die gerade zuhört, diese Serie auch, Yellowstone, ist ja gerade absolut gehypt. Also mit Kevin Costner, der da durch Montana reitet.
War für uns aber nicht ausschlaggebend. Wir hatten die Serie nicht gesehen.
Wir haben sie nicht gesehen, aber es war halt irgendwie ein komischer Zeitpunkt, ne? Zu dem wir uns das überlegt hatten, weil der lebt eben auch auf so einer Ranch und es ist exakt das, was wir auch gesucht haben und das war dementsprechend aktuell ja sehr trendig und sehr beliebt und sehr ausgebucht.
Das stimmt.
Jetzt würde ich sagen, müssen wir auch einmal übers Geld sprechen. Ist etwas, was rückblickend auch ein bisschen wehtut, weil es war nicht günstig.
Nee, überhaupt nicht. Und wir haben, glaube ich, etwas gefunden, das hat es auch so schwer gemacht. Wir hatten ja ganz spezielle Vorstellungen. Die meisten bieten ganz starr eine Woche an, Samstag bis Samstag. Wir wollten ein bisschen individueller sein. Wir wollten auch vielleicht nicht eine ganze Woche. Und wir haben jetzt pro Person, pro Nacht jeder um die 400 Euro gezahlt. Boah, da ist zwar alles drin, ordentliches Frühstück, Mittagessen, ganz vorzügliches Abendessen, also wie in einem Top-Restaurant, das hatten wir gar nicht erwartet, auf so einer Ranch und halt alle Aktivitäten, aber das ist dann für ein Paar pro Nacht 800 Euro.
Yep, jetzt ist es einmal ausgesprochen. Und was man dazu sagen muss, damit waren wir ja sogar noch eher günstig unterwegs. Also was uns da wirklich teilweise für Preise entgegengekommen sind. Und während der Recherche haben wir ja auch eine Ranch gefunden, die wir beide so toll fanden, weil die war so mitten in der Natur. Und du hattest dein eigenes Pferd und durftest jederzeit, wann immer du wolltest, ausreiten und so. Und da hätten wir, was war das? Ich glaube, 6.000 Euro pro Person für diese eine Woche gezahlt.
Ich glaube sogar mehr.
Noch
ich glaube, das fing dann bei
8.000.
Glaube, das waren irgendwie 2.000 pro Nacht oder so. Also es war einfach klar, dass
das hätte
unser ganzes Jahresurlaubsbudget gesprengt. Es sah natürlich toll aus und es war wahrscheinlich auch Luxus pur. Aber am Ende bin ich ganz froh, weil den Charme von sowas macht ja auch aus, dass es eben nicht Luxus ist, dass es irgendwie authentisch ist. Und deswegen, also für mich war es tatsächlich, aber da kommen wir später noch zu, war es die perfekte Ranch.
Mhm. Für mich auch. Und vielleicht noch einmal vorab, welche Punkte waren uns wichtig? Also, es sollte nicht zu touristisch sein. Es war uns wichtig, dass wir ein eigenes Pferd haben, was wir zugewiesen bekommen, zu dem man irgendwie auch eine Beziehung aufbauen kann. Es war uns wichtig, dass man galoppieren kann und darf.
Das war tatsächlich gar nicht überall
möglich. Das war nicht überall möglich. Das war wirklich eigentlich die größte Hürde. Und zwar eine kleine Gruppengröße wichtig, damit es sich eben nicht so touristisch anfühlt. Und noch eine Sache, die wir uns dann auch irgendwie so ein bisschen in den Kopf gesetzt hatten, es sollte an einem Fluss liegen. Frag mich nicht, warum. Ich glaube, weil wir das cool fanden, mit den Pferden durchs Wasser zu reiten.
Ja, ich glaube, wir haben uns einfach dieses Bild, dieses klassische Bild, ein großes Feld in Montana, Natur pur, der kleine Bach im Hintergrund.
Ja, genau, den man schon plätschern
Und das
hörte.
Soll es sein. Ich glaube, wir wurden ein bisschen beeinflusst von, während der Recherche haben wir viele Bilder gesehen bei manchen Ranches,
wo Pferde durchs Wasser reiten.
Dann hat aber das eine nicht gepasst, dann konnte man da nicht galoppieren. Deswegen waren wir dann irgendwann sehr festgesetzt, was wir wollen. Und ich war irgendwann auch kurz davor aufzugeben und zu sagen, wir müssen uns von der einen oder anderen Sache verabschieden, mussten wir aber nicht.
Es war eine sehr intensive Zeit, fassen wir es so zusammen. Ja. So, welche Ranch ist es jetzt geworden? Es ist die
Circle Bar Guest Ranch in Porcupine Ridge, Montana.
Wow, das hätte ich so nicht mehr hingekriegt. Ja. Sehr gut. So, nach ewigen Suchen hatten wir also endlich unsere Ranch gefunden und dachten, jetzt kann ja gar nichts mehr schief gehen. Na und, oh Gott, ich muss immer noch lachen, wenn ich dran denke. Dann kam folgende Mail an. Lieber Gregor, lies doch mal vor.
Ja, 8 Wochen, bevor es losgehen sollte, kam eine Mail von der Circle Bar Ranch. Ich lese die mal auf Deutsch vor, damit es direkt auch verständlich ist. Hi Gregor und Kira. Wir freuen uns sehr, euch bei der Circle Bar Ranch im Sommer begrüßen zu dürfen. Wir schreiben euch jetzt aber, weil eine Produktionsfirma auf uns zugekommen ist, die plant, eine Reality-Show auf der Circle Bar Ranch zu filmen.
Es Unglaublich.
Geht um Dude Ranching und es ist ein Major Cable Network.
Ja, und um unsere Empörung jetzt ein kleines bisschen nachvollziehen zu können, müssen wir einmal sagen, wo wir arbeiten. Also wir arbeiten beide beim Fernsehen. Ich vor der Kamera, du hinter der Kamera. Und Kameras sind unser Daily Business. Und wir wollten in diesem Urlaub einfach nur abschalten. Wir wollten keine Kamera sehen. Wir wollten keine Produktionscrew sehen. Wir wollten kein Produktionsfahrzeug sehen. Gar nichts. Und dann das.
Und dann kam ja auch noch die Frage, habt ihr vielleicht Interesse sogar daran, teilzunehmen, gecastet zu werden? Als Gäste, die suchen noch Leute.
Ja, wir haben ja sonst nichts zu tun im Urlaub. Genau, also es war für mich ein absoluter Horror. Für mich war es schlimmer als für dich. Und für mich war ab dem Moment auch klar, ich habe keine Lust mehr auf diese Ranch und ich möchte was Neues suchen.
Wir wussten ja auch, also wenn wir uns tatsächlich als Gäste da hätten casten lassen, wie aufwendig das ist, wie viel Zeit das raubt.
Total.
Und aber auf der anderen Seite wussten wir auch, wenn wir jetzt sagen, ja nee danke, dann suchen wir uns was anderes, also 8 Wochen vorher nochmal was zu finden, was so passend wäre, dann hätten wir wahrscheinlich gleich die ganze Ranch-Idee aufgeben müssen.
Ja, total. Und dann haben wir gesagt, okay, mit knirschenden Zähnen, wir machen das jetzt, aber gefreut habe ich mich nicht mehr.
Wir haben nochmal gefragt, wird uns das sehr beeinträchtigen, können wir auch alles alleine machen? Das wurde uns dann alles bejaht, man wird so weit rausgehalten, wie es eben geht. Natürlich wird man die Filmcrew sehen.
Aber und dann, wir kennen es ja selber,
ja,
wir sind sonst die Filmcrew.
Und dann wussten wir schon, diese Filmcrew wird mindestens mehrfach am Tag sagen, wir brauchen jetzt diesen Bereich, hier
leise.
Bitte Ruhe.
Ja. Ja, und ich sah uns ehrlich gesagt schon, manchmal, also man wird ja gerne mal in so Stereotype gequetscht in diesen Reality-TV-Shows, irgendwie hier die zwei Deutschen, die keine Ahnung von irgendwas haben, noch nicht mal wissen, wie du richtig irgendwie eine Mistgabel in der Hand hältst. So ein bisschen wie The Simple Life mit Paris Hilton und Nicole Richie, also um Gottes Willen, mit denen will ich uns jetzt nicht vergleichen, aber so, ne, so ein bisschen so Klischee. Also, wir fanden es nicht toll, wir haben dann aber geantwortet, na gut, haltet uns bitte komplett raus. Wir kommen aber trotzdem und machen irgendwie das Beste draus.
Und es war dann, ja, wir haben die gesehen und auch mitbekommen, was sie gemacht haben, aber es war nicht so schlimm, wie wir es uns vorgestellt haben.
Nee, wir waren schlimmer, als wir es uns hätten vorstellen können.
Das stimmt, wir wollten dann auch einmal ein bisschen mehr.
Waren dann am Ende doch ein bisschen mehr dabei.
Aber es war okay.
Peinlich, darf niemals jemand sehen. So, diesen ersten riesengroßen Schrecken haben wir jetzt überwunden. Wir sind auf unserer Reise angekommen, haben auch schon tolle Stationen hinter uns auf unserem Roadtrip. Also wir waren im Yellowstone-Nationalpark, wir waren im Grand Teton-Nationalpark und arbeiten uns jetzt so langsam hoch Richtung Norden und fahren in Montana rein. Aber Gregor, sag mal, wo liegt Montana denn überhaupt?
Montana ist im Norden der USA. Und wenn man sich das auf einer Karte anguckt, dann fällt sofort auf, dass es einer dieser typischen Staaten, der eigentlich aussieht wie ein Rechteck, das da einfach so puzzelmäßig hingelegt wurde. Also ein bisschen wie auf dem Reißbrett gezeichnet. Und tatsächlich ist das auch der Grund, das hat man so gemacht, mit dem Geodreieck alles ausgemessen. weil die meisten Staaten im Westen der USA so angelegt wurden, als das Land damals erweitert wurde und man keine natürlichen Grenzen hatte und es der Verwaltung vereinfachen wollte. Deswegen hat man einfach ganz starre geometrische Grenzen aufgezeichnet und so Stück für Stück, tatsächlich Stück für Stück, dieses Land erweitert. Wie gesagt, oben direkt an der Grenze zu Kanada. Sehr mittig, aber ein bisschen so nach Westen orientiert. Es ist von der Westküste aus der dritte Staat und tatsächlich einer der größten Staaten der USA.
Ach echt, ja? Krass. Hast du eine Einwohnerzahl?
Ein bisschen mehr als, das ist, spricht dem dann entgegen, nur ein bisschen mehr als 1 Million. Und ach, krass, ein leichtes Stück größer als Deutschland.
Ah ja, gut, dann hat man ungefähr eine Vorstellung. Ne? Also extrem dünn besiedelt. Und das merkst du auch, wenn du da durch das Land fährst. Also erstmal finde ich, ist es landschaftlich so sehr zweigeteilt. Als wir reingefahren sind, von Süden kommend, war es sehr, sehr bergig. Also du hattest richtige Gebirge. Du bist teilweise über Straßen gefahren, wo du links und rechts dann die Berge hattest, die, weiß ich nicht, gefühlt 4 Meter neben dir nach oben gingen. Wir sind da auch häufig mal hochgefahren und haben uns das angeguckt, haben da auch gecampt und so. Und dann fährst du 100 Kilometer weiter und dann ist auf einmal alles flach. Und Montana wird ja auch The Big Sky genannt, also der große Himmel. Und wir haben das sowas von gefühlt. Also gerade wenn wir auf diesen flachen Strecken waren, du hast so unfassbar viel Himmel gehabt. Egal, wo du hingeguckt hast, links, rechts, vor dir, hinter dir, du hast überall den Horizont gesehen. Und das ist schon irgendwie ein krasses Freiheitsgefühl, oder? Da Auto zu fahren.
Das kennen wir aus Deutschland so auch gar nicht, weil ja, ich glaube, es gibt keinen Ort in Deutschland, wo du so eine Weite hast. Also man hat immer irgendwo, man sieht schon mal die Ränder von einer Stadt oder man sieht ein Gebäude oder irgendetwas, was den Horizont ein bisschen auch beschreibt. Und da ist es echt eine ganz glatte Linie und dann hat man 90% seines Blicks drumherum sind der blaue, bei unserem Glück natürlich auch der blaue Himmel.
Ja, voll. Und was mir aufgefallen ist, du hast total häufig so ganz einzeln und separat liegende Höfe, ne? Und deswegen kein Wunder, dass es da eben auch so viele Dude Ranches gibt, weil die da tatsächlich auch schon seit Jahrhunderten an genau dieser Stelle stehen. Und unsere Ranch, das fand ich so schön, war landschaftlich so das so ein Mittelding. Also wir hatten so ganz sanfte Hügel, die dann immer mal wieder auch in eine geradere Fläche übergingen. Aber du hattest dann, wenn du nach links geguckt hast, irgendwie so ein Mini-Gebirge, nach rechts fiel alles ab und du hattest ein fantastisches Tal. Also es war einfach wunderschön, wir hätten das uns nicht perfekter vorstellen können.
Und was vielleicht auch noch, um das so ein bisschen näher zu bringen, ein Zeichen war, was gezeigt hat, wie weitläufig das ist. Wenn wir da diese Landstraßen lang gefahren sind, kam immer mal wieder so ein kleiner Schotterweg rechts oder links ab. Man hat überhaupt nicht gesehen, wo der hinführte. Also man hat keine Infrastruktur darüber hinaus gesehen. Aber am Anfang dieses Weges waren 10, 12, 15 Briefkästen.
Stimmt.
Völlig alleine.
Ja, stimmt.
Weil es für die amerikanische Post einfach unmöglich ist, wahrscheinlich in Montana, stimmt, die Briefe an jedes Haus zu bringen, fährt der Postbote die Hauptstraße, die Landstraße ab und die Menschen müssen dann mit dem Auto von ihrem Haus erstmal zu ihrem Briefkasten, um die Post zu bekommen.
Und teilweise gab es eben auch diese Schotterwege und du hattest wie so ein Tor von einer Ranch, wo du schon mal das Logo hattest und so. Und das sah irgendwie aus wie im Film, fand ich immer.
Und du hast die Ranch nicht ein Hauch
davon
gesehen.
Nein, du hast sie nicht gesehen. Du musstest wahrscheinlich erstmal 4 Kilometer fahren oder Meilen. Ihr Lieben, das ist einer der Momente, in denen ich mir wünschte, es gäbe jetzt auch noch ein passendes Video dazu. Denn Gregor sitzt mir hier die ganze Zeit schon mit einem Cowboy-Hut gegenüber. Und ja, ich gebe es zu, ich fand das am Anfang ein kleines bisschen gewöhnungsbedürftig.
Ja, aber ich dachte mir, wenn wir jetzt schon eine Woche Montana und eine Woche Ranch machen, dann kann ich da nicht ohne Cowboy-Hut
auftauchen. Also es ist der Originalhut aus dieser Zeit, muss man
sagen.
Das
genau. Ich habe mir, ich habe, glaube ich, vor allem am Anfang des Urlaubs über nichts anderes geredet, als dass ich ja unbedingt noch einen Cowboy-Hut brauche und dass wir in jedem Laden auch nochmal nach Cowboy-Huten gesucht haben. Du warst irgendwann schon etwas angenervt. Das ist jetzt nicht schwer. Da gibt es natürlich gerade in der Region sehr viele ganz auf Hüte spezialisierte Läden, aber dann kosten die auch direkt mal mindestens $130, $150. Das wollte ich jetzt auch nicht ausgeben für eine Woche. Und so wurde diese Jagd nach dem Hut immer komplizierter.
Und ich muss dazu sagen, ich habe das anfangs für einen kleinen Witz gehalten. Ich dachte mir, du willst irgendwie lustig aussehen und da so ein bisschen einen auf Touri machen. Aber du hättest ja nicht weniger als Tourist auffallen können, als mit diesem Hut. Weil das ist wirklich, das ist sowas von on vogue. Also Ein Mann, der da aufwächst, der trägt zu 90% sehr wahrscheinlich in seinem Privatleben einen Cowboyhut. Ich hätte es nicht für möglich gehalten.
Erst als ich den Hut hatte, wurde ich zum Nicht-Touristen.
Wurde so respektiert. Ja, genau. Auch im Supermarkt, man nickte sich teilweise schon so zu, aber nur so ganz dezent, so guten Tag. Ja.
Du hättest ja eigentlich auch noch einen holen können.
Ja, das stimmt. Nee, und dann diese Läden, in denen wir waren, das war ja unglaublich. Also es gibt ja diese Outdoor-Läden, teilweise auch ganz spezialisiert auf Kleidung für diese Region. Und ich weiß nicht, du hast 500 verschiedene Modelle an Karohemden, Jeansjacken, Boots, also diese klassischen Stiefel und ich weiß nicht, wie viele Cowboyhüte.
Das war tatsächlich unser Glück, dass wir diesen Laden gefunden haben, denn es gibt diese Designerhüte, diese klassischen Cowboy-Hut-Shops, wo es sehr teuer ist. Und dann haben wir eben... Das nennt sich ein Ranch Supplier. Also das ist sowas wie ein Obi für Cowboys, würde ich sagen. Da gibt's halt alles, was man so als Rancher braucht. Dann eben auch zu völlig moderaten Preisen.
Was hast du für deinen bezahlt?
$75. Ja, okay. Es ist immer noch, also ich hätte da glaube ich auch noch ein paar günstigere gegeben. Die wären dann aber das ist ein Lederhut, der auch wasserabweisend ist, den man auch im strömenden Regen tragen kann. Und genau dafür sind die am Ende ja konzipiert. Du brauchst einen guten Sonnenschutz, wenn du den ganzen Tag auf dem Pferd unterwegs bist. Der muss aber auch Regen abhalten.
Schmutz, Staub.
Genau, also das ist tatsächlich nicht nur ein Mode-Accessoire, sondern für Cowboys eben auch einfach ein Stück Instrumentwerkzeug.
Ja, und du bist ein Cowboy, da brauchst du auch einen Hut.
Ich bin ein Cowboy.
Also, ich habe mir eben vor der Folge nochmal einen Artikel zu dem Thema durchgelesen. Und so dieser ganz klassische Hut, der nennt sich Stetson. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie, wenn man Tempo und Taschentuch gleich benutzt, dann kannst du auch einfach sagen, wo ist mein Stetson. Der kostet aber heutzutage, also das ist schon ein Premium-Produkt, $2000, so ungefähr umgerechnet. Und früher war der aus Biberfell gefertigt, weil das halt eine wasserabweisende Funktion hat, weil Biber mit ihrem Fell ja auch ins Wasser können, ohne dass die Haut nass wird. Und es hält warm, es ist hygienisch, desinfiziert sich selbst und das war irgendwie das perfekte Material. Und was ich so spannend fand, wir haben uns dann später auf der Ranch ja auch so ein bisschen mit den Leuten, die da gearbeitet haben, unterhalten. Und das ist schon so ein Statussymbol, so ein Hut, ne? Du hast da nicht einfach irgendwas auf dem Kopf, sondern das sagt ganz viel über dich aus. Jedes Modell hat irgendwie eine eigene Bedeutung. Ich habe immer gelesen, wenn du so ganz ursprünglich sein möchtest, dann nimmst du den Boss of the Plains, so heißt das Modell. Cattleman ist sehr, sehr beliebt. Und wenn du so ein kleiner Rowdy bist und dich ein bisschen was traust, dann nimmst du den Gambler.
Und was man ja auch sagen muss, die Leute, die dort leben und vor allem die Menschen, die auf einer Ranch arbeiten, die haben auch nicht nur einen Hut. Die haben dann den 0815 Hut für jeden Tag, für die ganz regulären Arbeiten, wenn sie die Pferde eintreiben müssen, wenn sie im Stall arbeiten. Wenn es dann aber besondere Anlässe gibt, dann kommt ein ganz feiner Hut. Der ist dann auch Feder aus anderem dran, Material.
Stein.
Mit Federn, genau. Ja. Dann ist auch das Hemd ein bisschen schicker. Also das macht schon was her.
Ja, schick. Also, aufgeschniegelt mit Original-Cowboy-Hut sind wir dann auf dieser Ranch angekommen. Und was war dein erster Eindruck? Beschreib doch mal das Szenario, was uns da erwartet hat.
Für mich war das wirklich, als wären wir in ein Bilderbuch reingefahren.
Ja, schön gesagt.
Oder? Ja, man kommt durch dieses schon sehr viel gesehene große Holztor mit dem Logo der Ranch. Links der von uns sehnlichst gewünschte kleine Bach, der plätscherte.
Es war alles gar nicht so klein.
Nee, also man konnte durchgehen, aber man konnte nicht drüber springen. Mhm, also es war schon gut, dass wir da die Pferde hatten. Ich glaube, da waren dann auch, wir waren ja nachmittags da, waren auch gerade Pferde angeleint. Da war, glaube ich, eine Tour eine halbe Stunde vorher, die zurückkam. Da war viel los, die Leute haben uns begrüßt. Es ist direkt, wenn man reinkommt, eine Riesenscheune.
Eine
rote Scheune, auch mit dem Logo, die direkt in den Blick...
So eine Bahn, ne? Nennt man das, glaube ich.
Das ist eine Bahn, genau. Ja. Das ist eine Ranchbahn. Rechts dagegenüber war die große Lodge mit dem Aufenthaltsraum. Und wenn man weiter geradeaus gefahren ist, kamen kleine einzelne Hütten, die auch für die Gäste waren.
Genau, und über diese Lodge, die du gerade schon angesprochen hast, würde ich gerne nochmal genauer sprechen, weil das war ja auch wirklich, also als würdest du in eine andere Welt eintauchen. Du kommst da rein, hast eine riesengroße Feuerstelle in der Mitte dieses Raumes, also es ist ein großer Raum. Auf der einen Seite hast du die Küche, die auch relativ offen gehalten ist, dann hast du diese Riesenfeuerstelle und auf der anderen Seite noch so wie so ein ganz gemütliches Wohnzimmer, wo, und das fand ich ein bisschen makaber, das ein oder andere Tier an der Wand hing. Das muss man dazu sagen. Ich glaube, von einem Bären über einen Springbock, Elch, alles dabei. Gut, darauf hätte ich wirklich verzichten können, aber es war zumindest authentisch. Haben die da eigentlich eine sehr schöne Atmosphäre geschaffen.
Und zwischen Küche und Feuerstelle war der große, große Esstisch, genau. Weil man immer mit allen Gästen gemeinsam gegessen hat. Stimmt. War nicht, wie man das sonst aus Urlauben...
Wie so ein Familiengefühl.
Genau,
ne?
Es war eine große Familie, es war nicht jetzt mit einzelnen Tischen, sondern eine große Tafel.
Ja, hat mir auch richtig gut gefallen. Und dann zu den Unterkünften, da konnten wir uns vorab ja auch entscheiden. Also es gab dann auf diesem Gelände entweder so einzelne, wie so Holzcabins, so Hütten, die man hätte mieten können, oder, und das war etwas günstiger, und das war auch mit der Grund, warum wir uns dazu entschieden haben, wie so kleine Gästezimmer. Ne? Ganz rustikal mit Karo-Bettwäsche und einem Holzbett. Da stand noch ein Holztisch, ein Kleiderschrank. Und das war es dann auch. Total sauber, total nett, aber eben...
Eigenes Badezimmer.
Sehr simpel und sehr rustikal.
Die Cabins hatten natürlich einen riesen Charme. Die waren dann zum Teil auch direkt an diesem Bach gelegen.
Stimmt. Mhm.
Die waren gar nicht so viel teurer, aber die waren halt immer für mindestens 4 Personen.
Ah, ja,
und das hätte es für uns dann natürlich finanziell nochmal anders dargestellt. Und das hätte ich dann auch gar nicht gebraucht. Aber wenn man mal überlegt, mit mehreren Personen so eine Reise zu machen,
ist
so eine Cabin bestimmt das genau Richtige.
Und was eben so toll ist... die eine Seite dieses Geländes ist eine riesengroße Pferdekoppel und da standen, ich weiß nicht, 100 Pferde oder so drauf. Also einfach wunderschön. Und es gab ja auch jeden Abend dieses tolle Ritual, dass alle Tiere nach getaner Arbeit, also nach den Ausritten, freigelassen wurden. Die durften dann einfach wild auf dieser Ranch rumlaufen. Und ein Wrangler, der auch auf seinem Pferd saß und geritten ist, hat sie dann quasi so getrieben auf die große Weide. Und man hat einfach gemerkt, wie sehr die das genießen. Und dann so 100 galoppierende Pferde zu sehen, so einen Meter neben dir, das fand ich schon beeindruckend.
Das ist morgens auch passiert.
Genau,
morgens
auch.
Aber weit bevor irgendjemand aufgewacht ist.
Ja. Und wenn ihr wirklich ein etwas besseres Bild von dieser Ranch bekommen wollt, dann geht doch mal auf meinen Instagram-Kanal Schlendern und Reisen. Da habe ich euch ganz tolle Fotos und das ein oder andere Video schon bereitgestellt. Und ein Punkt, der wirklich nachhaltig Eindruck geschindet hat bei uns, war auf jeden Fall das Essen. Weil da haben wir irgendwie mit gar nichts gerechnet und dachten, vielleicht kriegen wir da morgens und abends ein Butterbrot hingelegt. Aber so war es ja überhaupt nicht.
Nee, ich habe echt gedacht, wir kriegen da jetzt diese klassischen Bohnen aus der Pfanne und vielleicht mal ein Toastbrot.
Ja.
Und das wäre auch völlig in Ordnung gewesen. Ich habe mit nichts anderem auf so einer authentischen Ranch gerechnet. Nee, das Gegenteil war der Fall. Es war wirklich vorzügliche Küche.
Ja.
In dem Preis war eine klassische Vollpension, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Das Frühstück mit Rührei, Bacon, was man so kennt.
Aber so richtig mit Liebe gekocht alles, ne?
Genau, alles und auch ganz, ganz toll präsentiert und auch, also was man sich vorstellen kann. Und ab dem Mittagessen gab es dann immer das Ritual, dass irgendwann eine große Glocke auf der Ranch geläutet wurde. Und das war das Zeichen für Gäste wie auch für Mitarbeiter. Essen ist fertig.
Ja.
Und dann kam man an den Tisch. Mittags gab es auch nochmal ein Buffet. Das waren dann Kleinigkeiten, aber auch immer eine gute Portion, weil man ja auch viel getan hat. Und abends waren wir richtig, richtig beeindruckt.
Boah,
da hat der Koch, also da hätte man in kein besseres Restaurant gehen können, da richtig gute Küche präsentiert von Filets, Fisch, ganz besonders zubereitet.
Immer auch eine vegetarische Variante.
Ja.
Und was mich irgendwie so beeindruckt hat, ist, dass man da wirklich, dass Mitarbeiter und Gäste zusammen am Tisch saßen und man so auch eben ins Gespräch gekommen ist. Also was wir für tolle Gespräche an diesem Tisch geführt haben und irgendwie so richtig eintauchen konnten in dieses Ranch-Leben, das fand ich super.
Und was man auch noch erwähnen muss, glaube ich, das hatte mich echt überrascht. Es ist ja alles mit inbegriffen, also alles zu essen und alles zu trinken, ausgenommen Alkohol. Den gibt's nicht.
Aber hatte ich das jetzt erstaunt?
Ja, den gibt's halt gar nicht.
Ach so.
Also es gibt auf dieser ganzen Ranch gibt es keinen Tropfen Alkohol. Das muss man alles selber mitbringen.
Ja.
Und der nächste Supermarkt ist eine halbe Stunde entfernt.
Das stimmt. Ah, ja, stimmt.
Und es gab eine kleine Bar, die irgendwie auch einen Außenverkauf hatte. Die war aber trotzdem noch 15 Minuten entfernt. Das haben sie auch im Vorfeld ausdrücklich gesagt. Leute, denkt daran, bringt euch etwas mit. Und das Schöne war, dass das ja unter den Gästen, mit denen wir uns ja gut verstanden haben, irgendwann dann auch so ein Tauschgeschäft gab.
Stimmt.
Probier mal ein Bier von mir,
ja,
nimm mal hier
das fand ich
ein Getränk
toll.
Von mir. Also das war sehr schön.
Das hat das Soziale irgendwie nochmal so voll angekurbelt, ne? Und es war auch irgendwie nett, also man hat sich gegenseitig dann so eine Freude gemacht oder wir waren ja vorher noch in anderen Bundesstaaten, da hatten wir, glaube ich, auch noch so lokale Biere mitgebracht und das war irgendwie cool. Na dann lass uns als nächstes doch mal über die Aktivitäten auf der Ranch sprechen. Also wir waren ja vor allem wegen des Reitens da und das war so organisiert, dass es 2 Level gab und da musste man jetzt erstmal eingeordnet werden. Also das Anfängerlevel, da durfte man dann auch nur ausschließlich Schritt laufen mit den Tieren und das fortgeschrittenen Level und da durftest du auch richtig wild galoppieren und uns war natürlich sofort klar, wir wollen in den fortgeschrittenen Bereich. Naja, und da stand aber erstmal eine kleine Prüfung an, ne? Also es war denen ganz wichtig, da nur Menschen aufs Pferd zu setzen, die es auch wirklich drauf haben. Und da mussten wir vor allen Leuten einmal vorgaloppieren.
Ja, das nannte sich auch Speedtest. Und alle, die an diesem Nachmittagsgaloppieren teilnehmen wollten, mussten auf ihr Pferd. Und dann hat Chef Wrangler Zack gesagt, so, und jetzt probieren wir das alle mal. Und jetzt reiten wir hier 300 Meter runter und wieder hoch. Und ich hatte ja in Berlin bei unserem Trainer, ich glaube, ich war 2 oder 3 Mal galoppiert und immer sehr vorsichtig. Und mein Trainer war immer sehr nah bei mir, um auch jederzeit eingreifen zu können. Und in Montana war es dann einfach, ich mach dann mal los hinterher und reite aber einfach bitte nicht in mich hinein. Und wenn ich mich umdrehe, dann muss ich sehen, dass du auf Abstand bleibst und bitte auch vernünftig bremsen.
Ja, da waren aber einige Forderungen, du.
Das war schon echt viel dafür, dass ich das noch gar nicht so
konnte. Ich war auch richtig aufgeregt, als du dran warst.
Ich war, glaube ich, auch aufgeregt und ich glaube, auch du warst für dich, obwohl du das ja sehr gut kannst.
Dankeschön.
Warst du erstmal so, okay, jetzt muss ich aber hier erstmal performen.
Ja, voll, wenn da irgendwie so 20 Leute auf dich gucken und du kennst das Tier noch nicht so gut und du weißt auch nicht, was du für eine Tagesform hast, also ja.
Wir haben es geschafft.
Wir haben es geschafft. Was gab es noch für Aktivitäten?
Es gab so einfach als Aktivitäten unter anderem Bogenschießen, es gab normales Schießen, aber das war ja gar nichts für uns.
Da haben wir ja von Anfang an so gesagt, wir machen es auf gar keinen Fall. Und also ich muss gestehen, ich war auch ein bisschen entsetzt, wie viele Leute das ganz selbstverständlich fanden, dass man da zum Schießen geht.
Die uns auch gefragt haben, wollt ihr nicht mitkommen? Ja. Und dann wurde auch von der Ranch immer gesagt, also wir haben dieses Schrotflinte und wir haben diesen Revolver und das hat mir auch alles gar nichts
alle
gesagt.
Ganz stolz, ne? Ja.
Das ist aber für die echten, also für viele ist das auch ein Highlight, da irgendwie mal in der Natur auf ja tatsächlich auch Zielscheiben zu schießen. Mhm. Ganz banal. Dann gab es noch die Möglichkeit, an historische Orte, würde ich mal sagen, zu kommen. Da gab es eine alte Cabin von irgendeinem super krassen Cowboy und Fellverkäufer, der auf seinen Reisen durch die USA da jahrelang gelebt hat und
Spaß
auch
gemacht.
Gemalt hat. Von dem gibt es auch Bilder.
E-Bikes.
E-Bikes gab es, mit denen man losziehen konnte. Und ich glaube, alle Aktivitäten waren eben in Verbindung mit diesen, mit sogenannten UTVs. Das sind so eigentlich Fahrzeuge, die man für den Ranchbetrieb braucht. Die sind etwas kleiner, Allradantrieb, ganz schwer.
Ganz robuste Dinger.
Ganz robust,
ne?
Die können auch kaum umkippen. Und mit denen sind wir eben an diese verschiedenen Orte gefahren oder eben zu dem Startpunkt für eine kleine Wanderung. Und das, die Dinger an sich waren ja schon wieder ein Highlight.
Die waren wirklich genial.
Weil meistens waren wir mit 2 Fahrzeugen unterwegs. Das eine wurde von einem Ranch-Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin gefahren und das andere durfte ein Gast fahren.
Ja.
Und das hat schon Spaß gemacht.
Bist du eigentlich mal gefahren?
Ich bin bei unserer zweiten Tour auch die ganze Zeit gefahren, weil irgendwie wollte auch keiner. Das habe ich gar nicht verstanden. Und es war ja auch das allererste, was wir überhaupt gemacht haben. Da sind wir ja mehr oder weniger reingepurzelt.
Ja, wir hatten noch nicht mal die Koffer ausgepackt oder irgendwas gemacht und wurden direkt gefragt, Leute, wir haben noch 2 Plätze frei, springt rein. Und so haben wir das auch gemacht. Aber das war perfekt, weil da hatten wir irgendwie direkt Anschluss.
Ja, und da haben wir auch die ersten Gäste kennengelernt. Ja, wir saßen auch in dem ausschließlich von Gästen betriebenen UTV.
Das war so lustig.
Mit Steven und Kathy. Mhm. Und es war, also wir fühlten uns direkt aufgenommen. Das war echt, das war ein richtig cooler Start für den ersten Ranch-Tag.
Und das war auch richtig wild. Also wir sind durch jede Pfütze gefahren. Man hatte teilweise das Gefühl, das Ding kippt gleich um. Wir waren voller Staub, weil die haben ja keine Fensterscheiben außer vorne. Völlig eingesaut, als wir wiederkamen. Und ich habe es in einer vorherigen Podcast-Folge schon erzählt. Das war auch der Moment, als wir unseren ersten Bären gesehen haben.
Oh, das stimmt, ja.
Das war so cool.
Auf dem Rückweg auf einmal gab es einen großen Schrei, weil ein Schwarzbär.
Ja, ein großer Schwarzbär.
Ein großer Schwarzbär einfach von rechts nach links die Straße überquert hat, vor unserem UTV langgelaufen ist, ins Gebüsch rein und dann aber auch noch stehen blieb und erstmal genau geguckt hat, wer wir denn so sind.
Und der hat sich auf die Hinterbeine gestellt.
Ja. Weil er so neugierig war. Oh, habe ich gelernt.
In meinem Podcast. Einfach mal reinhören. Dann kommen wir doch nochmal auf unser absolutes Highlight, das Reiten. Deswegen waren wir ja auch da und bevor es losging, haben wir ja erstmal unser eigenes Pferd bekommen. Mega cool.
Ja, und da haben sich die Verantwortlichen auch wirklich Gedanken gemacht. Wir mussten am Anfang auch ganz genau angeben, wie groß sind wir, wie schwer, welches Level reiten wir, also wie gut sind wir. Und dann wurde unter all den Pferden geguckt, welches Level haben die Pferde auch, wie passen die zusammen. Und dann haben wir unsere Pferde bekommen. Ich zu Beginn, wir haben ja beide außerplanmäßig einen Pferdewechsel gehabt. Mhm. Ich hatte zuerst Mo.
Ja.
Ganz, ganz tolles Pferd. Wunderschön.
Du sahst sehr elegant auf diesem Pferd aus.
Und man muss dazu sagen, bei der Vorbereitung in Brandenburg, da hatten wir auch tolle Pferde, gar keine Frage. Die waren aber ein ganzes, ganzes Stück kleiner.
Ein bisschen untersetzt, sagt ja. man das so.
Und jetzt war das einfach ein ganz anderes Gefühl.
Wirklich, als ich dich auf diesem Pferd gesehen habe.
Und das war auch ein anderer Anblick. Sah schon ganz schick aus.
Das sah super aus. Vor allem in Brandenburg bist du ja fast mit den Füßen auf den Boden gekommen.
So sah es aus, glaube nicht. Und da war es wirklich, das war wirklich richtiges Reiten. Und du hast, glaube ich, angefangen mit Duchess.
Mit Duchess. Mhm.
Auch ein ganz tolles Pferd. Aber ihr habt euch, glaube ich, nicht so auf Anhieb, es hat nicht so 100%
geklickt. Es hat nicht geklickt, genau.
Mo und ich waren ein Herz und eine Seele.
Aber Mo wurde dann gebissen, deswegen konntest du den
nicht mehr reiten. Genau, Mo wurde, glaube ich, nach der zweiten Nacht richtig, richtig fies.
Also von einem anderen Pferd.
Von einem anderen, nicht von mir.
Nicht von Gregor.
Und dann war ich auf Jasper. Mhm. Und auch das war Liebe auf den ersten Blick.
Ja, total.
Und Jasper hat mich einfach verstanden.
Oh, ich wünschte, er hätte es gehört.
Wie war das bei dir?
Also was mich grundsätzlich wirklich beeindruckt hat, wie sensibel diese Tiere sind. Also denen hast du minimale Anweisungen gegeben und die haben direkt reagiert. Was ich mir gar nicht so vorgestellt hätte auf einer Ranch, wo wirklich jede Woche ein anderer Mensch auf diesen Tieren sitzt. Das fand ich toll, aber es hat irgendwie nicht so gut funktioniert zwischen uns. Und danach hatte ich...
Ich glaube Streak.
Streak und das war wunderbar, wirklich. Ein ganz tolles Tier, auch da wir waren auch ein Herz und eine Seele. Was ich übrigens total faszinierend finde, wenn man hier in Deutschland ist und an Reiten denkt, denkt man an ein 12-jähriges Mädchen, die Wendy liest. So, und wenn du jetzt aber auf einmal in den USA bist, dann ist Reiten auf einmal sowas wahnsinnig doch eher Männliches, würde ich meinen. Also ein Mann auf einem Pferd, der hat auf jeden Fall großes Ansehen. Wie unterschiedlich das ist. Also grundsätzlich finde ich es einfach total bescheuert, dass Reiten überhaupt irgendein Image hat. Warum muss Reiten irgendeinem Geschlecht zugeordnet werden? Warum muss das überhaupt irgendein Image haben? Ich fände es viel cooler, wenn das gesellschaftlich etwas offener wäre, auch hier in Deutschland. Weil man immer das Gefühl hat, wenn man sagt, ja, ich reite gerne, dann hast du so einen Stempel drauf. Dann fühle ich mich wie ein Pferdemädchen, weißt du? Und das will ich nicht. Wie fühlst du dich auf dem Pferd?
Super.
Ach, danke für die ausführliche Antwort. Na gut, wir hatten jetzt unsere wunderbaren Pferde und dann sind wir ausgeritten. Und Gregor, wenn ich da heute noch dran denke, das öffnet mir so richtig das Herz, weil das eine Erfahrung ist, die ich, glaube ich, so kein zweites Mal erleben werde.
Ich glaube, wenn man wirklich mal reiten will, dann sollte man das da machen.
Dann in Montana.
Die Umgebung, Wahnsinn. Die Natur, die Strecken, das war Wahnsinn.
Dieser Blick, also du bist dann häufig auch irgendwie erstmal so ein bisschen durch den Wald geritten und irgendwann kamst du immer zu einer Lichtung und du hattest erstmal diesen riesengroßen weiten Himmel über dir, um dich herum hattest du diese weichen Hügel, die dann teilweise das Sonnenlicht auch so schön reflektiert haben, alles so in so Sepiatönen, habe ich das fast vor Augen, so leicht bräunlich, weil es schon Richtung Herbst ging, einen leichten Wind und es war einfach wunder, wunder, wunderschön.
Und es war auch so beeindruckend, weil wir haben ja schon so ein bisschen skizziert, wie groß diese Ranch ist, auch mit dieser extra Koppel für die Pferde. Mhm. Aber das Gelände, das Grundstück, was eigentlich zu dieser Ranch gehört, ist um ein Vielfaches größer. Ja. Also überall, wo wir geritten sind und wir hatten zum Teil 3 oder 4 Stunden Ausritte, das gehörte alles zu dieser einen Ranch.
Wahnsinn,
und deswegen waren da keine Autos, keine anderen Menschen, keine Wanderer, keine anderen Reiter.
Niemand.
Und so war man völlig für sich.
Mit einer Ausnahme, Gregor, wir haben total oft Kühe getroffen.
Das stimmt. Ja. Die Kühe, die haben die Schilder nicht richtig gelesen und sind dann trotzdem da lang gelaufen.
Die Schlingel.
Wobei die Kühe zum Teil ja auch zu dieser Ranch gehörten.
Ja, genau. Die durften da einfach frei rumlaufen. Und das war irgendwie auch toll zu sehen, weil es natürlich ein Nutztier ist, was irgendwann geschlachtet wird. Aber zu sehen, dass es irgendwie so ein freies Leben führen kann.
Wir mussten ja an einem Tag die Rinder eintreiben.
Das war auch genial. Ja. Och, das war so cool. Da durften wir, also ich glaube, es war so eine Mischung aus eine Aktivität für uns, aber auch eine totale Notwendigkeit, weil die Tiere einfach von einem Areal zum nächsten getrieben werden mussten. Erzähl mal.
den Cattle Ride. Ich glaube, der hieß Cattle. Cattle steht für Vieh, also um das Vieh einzuholen. Und da mussten wir 30 Rinder von einem Feld ins übernächste treiben. Und zwar immer durch einen, von den Zäunen durch einen kleinen Durchgang. Also wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe hat sich um die schon recht von alleine zusammengestellte Rindergruppe gekümmert, dass die sich nicht schon wieder verteilen. Und wir waren in der zweiten Gruppe.
Wir waren
und
in wir der mussten, cooleren wir Gruppe, waren wenn der, wir mal ganz ehrlich sind.
In der Erkunder Gruppe und wir mussten quer durch den, das war so ein kleiner Wald auch noch auf dem Feld.
Das war so schön.
Querfeld ein durch den Wald und mussten die restlichen 15 Rinder finden.
Das war ein bisschen wie Ostereier suchen.
Das war wirklich gar nicht so leicht. Ich dachte, die sehe ich doch irgendwie von Weitem. Nee, da musste man wirklich durch die Bäume und
dann auch
schauen.
Immer rufen, hab eins gefunden.
Ja, und dann meistens zu zweit und zwar sehr vorsichtig. Das ist überhaupt nicht, wie man das aus Filmen kennt, dass man da auf einen Rind zugaloppiert und schreit und sagt, und los geht's, dann schrecken die nämlich auf, sondern man musste sehr behutsam, langsam hinter das Rind, was sich dann auch sehr schnell anfing zu bewegen, in eine bestimmte Richtung. Und dann hatten wir am Ende zwei Gruppen. Dann mussten wir beide Gruppen zusammenbringen und dann ganz gesettelt, wir waren, glaube ich, auch 10 Reiter, wenn nicht sogar mehr, diese Rinder auf das letzte Feld begleiten.
Ja, und was ich auch interessant fand, es war ja ganz, ganz, ganz wichtig, dass die Tiere überhaupt nicht gestresst werden. Also der Grund dahinter ist, wenn wir ganz ehrlich sind, dass die kein Adrenalin ausstoßen sollen und auch nicht zu viel Fett verlieren sollen. Aber so oder so ist es natürlich für ein Tier angenehmer, ganz entspannt von A nach B zu gehen, als da jetzt irgendwie so gestresst zu werden.
Und es waren, glaube ich, na gut, also 30 Rinder, wenn die in Panik geraten, dann laufen die, glaube ich, auch querfeld ein und dann hast du genau das Gegenteil erreicht. Dann sind die nämlich wieder verteilt auf den Feldern und machen überhaupt nicht mehr das, was du willst.
War irgendwie so eine ganz friedliche Sache, ne? Die richtig schön war am Morgen. So, und jetzt kommen wir zu unserem absoluten Highlight. Wir haben schon so oft darüber gesprochen und waren wieder voll drin. Es gab diesen einen Ausritt, der, glaube ich, zu den Top 5 schönsten Erlebnissen, die ich jemals hatte, gehört. Yep.
Für mich ein absolutes Top-Erlebnis. Oh. Das werde ich so, glaube ich, nicht nochmal erleben. Das war am, ich glaube, dritten Tag. Es stand wieder ein Galopprennen an. Was heißt Rennen? Aber so ein Galoppritt,
so ein Ausritt.
Und es gab Cathy aus Connecticut, die wir kennengelernt haben, die sich so gefreut hat, dass wir endlich da sind, weil sonst niemand diese Galopptouren machen wollte und sagte, oh super, und es war ihr letzter Tag, das machen wir, haben uns bei Kaya angemeldet.
Kaya war unsere Wranglerin,
Kaya, die 19-jährige, taffe Wranglerin. Und sie mochte uns auch sehr und sie sagte, ach cool, dann machen wir das. Und die normalen Galoppausritte waren, glaube ich, 1,5-2 Stunden auf einem relativ einfachen Feld mit geraden Strecken. Und dann ging es immer ein bisschen reiten, Galopp. Und sie sagte, nee, wir machen, weil ich euch mag und weil ihr cool seid und ich euch auch einschätzen kann, wir machen jetzt eine richtige Special Tour. Das war die beste Kombination aus allem. Wir sind durch die Flüsse, wir sind irgendwie durch dichtere Wälder, wir sind die Berge rauf und runter und immer zwischendurch, sobald sich die Möglichkeit ergeben hat, konnten wir galoppieren.
Ja.
Und das war einfach
einmalig. Es war traumhaft
einmalig.
Schön. Es war wild, es war rasant und es hat so einen Spaß gemacht. Die hat uns dann teilweise zu offenen Wiesen geführt, einfach nur Wiese und dann hat sie gesagt, und jetzt los. Und dann sind wir da zu viert mit unseren Pferden in einem Speed hergaloppiert. Ich fühle das immer noch richtig, richtig Gänsehaut. Wahnsinn. Und wir haben ja dann sogar noch ein Video davon gemacht irgendwann, ne? Das gucke ich mir auch noch total gerne an. Und vielleicht noch eine Sache, die man auch ein bisschen kritisch sehen kann. Man reitet ja grundsätzlich nicht mit Helm, ne?
Man muss es zumindest.
Man muss es nicht. Das haben einige auch freiwillig gemacht. Wir haben es nicht gemacht, weil wir irgendwie dieses authentische Gefühl haben wollten. Aber vernünftiger wäre es gewesen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber du hättest nicht so coole Fotos mit deinem Hut.
Ich wollte gerade sagen, ich musste mich entscheiden zwischen Cowboy-Hut und Helm. Aber ich habe ja sogar schon mal recherchiert. Mittlerweile gibt es ja Reiterhelme, die den Look eines Cowboy-Huts haben.
Oh
die,
Gott.
Auch nach allen Normen und Richtlinien geprüft sind.
Das stelle ich mir richtig uncool vor. Ich sage dir, wie es ist.
Die sehen sehr gut aus.
Wirklich?
Ja.
Die müssen doch viel größer sein.
Nee, das haben die irgendwie gut hinbekommen.
Dann hast du so einen kleinen Gurt am Kinn.
Den hast du ja bei der Mama, den hast du beim normalen Cowboy-Hut auch, der ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Ein Cowboy-Hut hat meistens so eine Schnur, die unterm Kinn lang geht. Die ist auch wirklich notwendig. Das wurde bei uns auch immer wieder kontrolliert, ob diese Schnur
stimmt,
da sitzt.
Ohne Schnur durftest ohne du Schnur gar nicht
durftest
teilnehmen
du nicht, an den Ritten. Nicht teilnehmen, weil dir im Galopp oder wenn es ein bisschen schneller geht, ganz, ganz schnell, da kannst du nichts gegen machen, der Hut vom Kopf fliegt.
Stimmt, das haben die, glaube ich, schon so oft erlebt,
ja,
da hatten sie keinen Bock mehr drauf.
Und dieser Hut, wenn der dann fliegt und dem Pferd hinter dir auch nur in die Nähe des Kopfes kommt, kann es dazu führen, dass das dann in Panik gerät oder irgendwie sich erschreckt. Deswegen ist diese Schnur sowieso verpflichtend.
Ja, und neben den ganzen Erlebnissen und der Ranch an sich war ja auch für uns, ich glaube, nachträglich ein ganz, ganz wichtiger Teil, diese Gruppe, die wir da hatten. Ne? Wir waren ja echt wie so eine kleine Gang zum Schluss.
Wir hatten super Glück, dass wir da gleichzeitig mit Menschen auf der Ranch waren, die auch, glaube ich, in ganz vielen Bereichen so getickt haben wie wir. Die waren sehr offen, sehr herzlich. Mhm. Wir waren von, das war ja auch diese UTV-Tour, wir waren von Minute eins Teil. Und,
ja, das war so schön.
Und als wären wir schon 3 Tage da gewesen. Das war wirklich besonders.
Und was ich total genossen habe, dass es dann abends auch immer noch so diese gemeinsamen Gruppenerlebnisse gab. Also es gab auf einer Wiese eine große Feuerstelle. Da sind wir dann vorher alle nochmal mit einem UTV losgefahren, haben Feuerholz gesammelt, einfach in den Wäldern. Das haben wir dann abgeladen, haben unser großes Bonfire gemacht. Irgendwie alle hatten noch ein Bierchen dabei. Und es war so eine schöne, lockere, entspannte Atmosphäre.
Kam aus den verschiedensten Orten, Kalifornien, Connecticut, Arizona, Arkansas, also wirklich von Ost nach West, komplett durch das Land. Und alle waren aber nach kürzester Zeit wie die fast besten Freunde.
Und das fand ich auch so spannend, weil man auch gemerkt hat, da sind die unterschiedlichsten politischen Haltungen auch zusammengekommen. Also gerade in einem Land wie den USA ist das ja sehr getrennt. Du bist entweder Republikaner oder Demokrat. Und da war es aber auf einmal völlig egal. Und wir hatten irgendwie auch so spannende Gespräche, dass wir einfach mal gefragt haben, erzähl doch mal, wieso wählst du denn diese Person? Oder was überzeugt dich daran? Und man konnte da irgendwie offen drüber reden, auch das Thema Religion und so, ohne dass man einander verurteilt hat. Und das fand ich irgendwie richtig schön. Ja, und diese Lagerfeuer waren einfach jedes Mal total lustig. Und einmal, da haben wir uns eine ganz besondere Aktion einfallen lassen.
Ja, da kam die Wranglerin, die schon oft genannt wird, Taffe Kaya, und brachte so einen kleinen Metallstab mit so einem Aufsatz vorne mit. Das ist ein altes Brandeisen, womit man ja früher für die Kühe,
ne? Ja.
Für die Kühe das Brandzeichen auf das Fell gemacht hat, also wirklich das Logo der Ranch eingebrannt hat. Das macht man heutzutage nicht mehr oder zumindestens größtenteils nicht mehr. Es gibt
also
wenige
auf
Ranches.
Ranch wurde es nicht mehr
da
gemacht.
Wurde es nicht mehr gemacht. Da macht man das mittlerweile mit einem Kälteverfahren, was weitaus tierfreundlicher ist. Aber trotzdem wichtig, weil es sonst immer wieder zu Viehdiebstahl kommt. Und sie hatte aber noch eins, das war ein bisschen kleiner. Und dann haben wir uns überlegt, Mensch, das ist doch mal vielleicht eine Idee, sich dieses Brandzeichen nicht auf uns zu machen,
Gottes Willen, nein.
Aber auf unsere Lederschuhe.
Ja, das war cool.
Viele hatten tatsächliche Cowboy-Boots mit. Ich hatte noch so ein paar alte Lederboots von zu Hause, die fürs Reiten ganz gut geeignet waren. Und so wurde nacheinander, und es war ein Riesenspektakel, und alle waren gerne dabei.
Ich habe auch alles noch auf Video, ich werde es auf jeden Fall posten.
Und irgendwann holte jemand noch einen alten Ledergürtel aus seinem Koffer, den er mit hatte, und dann wurde der zerschnitten.
Ja.
Und dann haben alle noch Souvenirs von dem Ranch-Logo mitnehmen können.
Nee, das war schon sehr besonders und auch, also das Ding hängt heute noch bei uns in der Küche und deine Schuhe hast du auch immer noch. Und dieses Branding, was wir dann eben gemacht hatten, war ja auch eben Circle Bar, also der Name und das Logo dieser Ranch. Weißt du noch genau, was es damit auf sich hat?
Ja, das ist das Erkennungsmerkmal.
Stimmt, ja.
Das haben alle Ranches und es sind 2 Symbole in der Regel. Bei uns war es eben Circle, der Kreis, und Bar, das ist jetzt nicht die Getränkebar, sondern sozusagen die Latte, also
ja,
ein Strich.
Ja.
Und so sah das Logo auch aus, oben ein Kreis mit einem flachen Strich darunter. Und die ganzen Ranches, die wir auf dem Weg gesehen haben, die hießen zum Teil auch Circle X oder
Circle K
oder auch 2X, ganz viele verschiedene Doppelsymbole, die man tatsächlich auf dem Vieh dann eben auch bei den Brandings so wiedererkennen kann. Und so kann man sagen, ach, das ist ein Circle Bar Rind, das ist ein Circle K Rind und das hat es damit auf sich.
Spannend. Gregor, es wird höchste Zeit, über Bob zu reden.
Oh ja, Bob, der Chef der Ranch.
Und was für einer. Also ein Chef, wie ein Ranch-Chef, wie er im Bilderbuche steht.
Ein echtes Original.
Ein echtes Original. Ein großgewachsener Mann, ich würde sagen so 70 mindestens.
Mindestens. Aber topfit.
Der weiß, was er will, der total kommunikativ ist, der wirklich das Gefühl hat, er bewirtet Gäste, die bei ihm zu Gast sind, und mit einer bezaubernden Ehefrau.
Absolut.
Och. Weil wirklich, also selten
sie,
war ich so beeindruckt.
Sie wurde nur The Lady of the House genannt.
Und wir haben auch leider ihren Namen vergessen.
Aber ganz bezaubernd.
Aber der Eindruck ist umso größer und einfach so eine gute Seele. Die saß dann abends mit uns beim Abendessen, hat immer gefragt, wie waren eure Ausritte, wie geht es euch? Und die hatte eine Eleganz, also wie so ein Western-Ehepaar aus dem letzten Jahrhundert, würde ich es beschreiben.
Und obwohl wir mit Bob auch das ganze Finanzielle regeln mussten und das natürlich ein Geschäft ist, was er da betreibt, waren die Gäste immer im Vordergrund und es hieß immer, nein, wir wollen erstmal, dass es euch gut geht.
Ja, total.
Wir waren wirklich mehr als nur Gäste.
Und auch optisch, er natürlich immer mit Cowboyhut, sie total gepflegt, meistens in einem Kleid oder einer schicken Bluse. Sie hatte so ein Bolo um, das ist ja diese typische Kette aus dieser Region.
Eine Art Krawatte sogar, Männer können das auch tragen.
Ja, Männer auch, genau. Ach, und einfach herrlich, weil man wirklich das Gefühl hatte, das ist authentisch und so rennen die auch schon seit 70 Jahren rum. Naja, und dann haben wir noch Russell kennengelernt.
Der Eigentümer, tatsächlich Eigentümer von, glaube ich, 6 oder 7 Ranches.
Und er hat uns ja, finde ich, auch erstmal so richtig erklärt, wo so die Unterschiede liegen zwischen Cowboy, Cattleman und Wrangler. Weil das, was wir in Deutschland häufig so als Cowboy verstehen, so dieser wahnsinnig taffe Mann, der in einen Saloon kommt und erstmal rumschießt, so ist es ja nicht ganz. Ne? Also diese taffen Figuren sind ja eigentlich die Cattleman, also die Großgrundbesitzer, die dann verschiedene Cowboys, Kuhjungen, angestellt haben früher.
Genau, der Cattleman kann man, glaube ich, klassisch übersetzen mit dem Viehhalter. Mhm. Das ist der das Sagen hat. Und früher war es auch so, dass das Wort Cowboy manchmal etwas abwertend war. Ach,
stimmt.
Das ist nur so ein Cowboy.
Kannst du als Schimpfwort benutzen, ja.
So ein bisschen so ein Draufgänger, großes Maul, nichts dahinter. Mhm. Und in dem ganz klassischen Ranch Leben ist der Cowboy nämlich auch derjenige, natürlich, der reitet ganz viel, der ist unterwegs auf dem Pferd, der treibt die Rinder ein, macht aber auch Arbeiten auf der Ranch, der repariert mal einen Zaun, der baut irgendwas um.
Ein bisschen der Junge für alles.
Genau, es ist so ein bisschen einfach der Arbeiter. Und der Wrangler, der ist tatsächlich nur für die Pferde zuständig. Mhm. Auch für die Pferdeaufzucht, für
eigentlich
das Pferdetraining.
Eigentlich etwas schickere Berufe.
Er ist
beiden,
ein bisschen,
ne?
Er ist ja dem Cowboy so ein bisschen übergestellt, weil er ganz nah an den Tieren ist und manche Ranches haben ja auch eine Zucht. Mhm. Da ist der Wrangler auch ganz wichtig.
Reitet ein, ja, ja.
Auch für den Verkauf und den Einkauf von Pferden ist er hauptverantwortlich. Mhm. Und natürlich aber über all denen steht dann nach der alten Regel so ein bisschen der Cattleman, der Viehhalter, das ist halt der Besitzer, der das Sagen hat.
Ja, das war echt interessant. Und ihr hört es jetzt vielleicht schon so ein bisschen, also wenn man sich auf so ein Ranch-Abenteuer einlässt, dann muss man auch bereit sein, zu akzeptieren, dass das doch sehr traditionell ist. Das sind klassische Strukturen, ja, und das ist, also ich fand es teilweise eher wie so eine Geschichtsstunde, da mal einzutauchen.
Da gibt es auch noch ein Rodeo, wo natürlich dann auch Stiere irgendwie durch eine Arena getrieben werden, was ich tatsächlich ein bisschen überholt auch finde.
Total.
Das braucht
total,
man nicht
braucht
mehr.
Man nicht mehr. Das ist einiges überholenswert.
Die achten schon in vielen Sachen auf das Wohl der Tiere, das haben wir schon gemerkt, aber unter einem anderen Gesichtspunkt natürlich.
Ja.
Die wollen Profit machen, die wollen Tiere verkaufen. Deswegen wollen die natürlich, dass es denen bis zum Verkauf gut geht.
Ja,
da stehen jetzt andere Beweggründe und eine andere Motivation dahinter.
Mhm. Auch das Thema Umweltschutz, da haben wir dann irgendwie auch mal versucht anzusprechen und haben da einfach gemerkt, das ist auch noch nicht so ganz im Bewusstsein angekommen. Und also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte teilweise schon so bei den Gesprächen das Gefühl, okay, ich muss mir jetzt hier zweimal auf die Zunge beißen. Aber wenn man es wirklich mal so journalistisch betrachtet, haben wir die so ein bisschen interviewt und waren einfach neugierig, mal rauszufinden, wie so deren Lebensrealität aussieht. Und das große Finale, unser großer Auftritt. Also, wir sind ja da reingegangen und haben gesagt, wir nehmen auf gar keinen Fall an dieser TV-Produktion statt.
Nicht mal im Hintergrund wollen
Nein,
wir gefilmt werden.
Gar nichts
werden.
Wollen wir.
Nichts.
Und es endete damit, dass wir einen Vertrag unterschrieben. Nein, das war einfach so, also diese TV-Produktion war schon omnipräsent. Du konntest das ausblenden, gerade bei den Ausritten und so hattest du gar keinen Kontakt, aber auf der Ranch, da lief schon die ganze Zeit die Produktionscrew
rum. Die sind vor allem morgens und nachmittags, wenn es auch kurz vor dem Ausritt stand, dann waren die auch in diesem Hauptbereich vor der Scheune, da mussten natürlich Szenen gedreht werden, Interviews und dann kam eines Abends die Aufnahmeleiterin nochmal zum Abendessen, hatte einen Stapel Papiere dabei.
Guter Zeitpunkt, wenn alle schon ein Bierchen getrunken haben.
Und hat nochmal gesagt, jetzt müssen wir das nochmal festhalten. Wir haben ja ein paar von euch schon die Infos bekommen, ob ihr mitmachen wollt oder nicht. Aber wir würden das gerne auch nochmal hier schriftlich festhalten.
Auch nochmal bei denen, die es nicht wollten.
Vor allem die, für die es okay ist, dass sie gefilmt werden, brauchen wir diese Einverständniserklärung, dass es okay ist. Und wenn ihr natürlich noch ein bisschen mehr und vielleicht auch ein Interview geben wollt, dann wäre das damit auch okay.
Und es war ja wirklich schon ein knallhart Vertrag, den die uns da hingelegt hat, ne? Also von heimlichen Tonaufnahmen von uns, die wir da freigeben, Rechte mussten wir sowieso komplett abgeben.
Wozu haben sogar die Tatsache, dass gewisse Szenen vielleicht ein wenig aus dem Kontext gerissen werden.
Aha, Verfälschung, so sieht's nämlich aus. Ja, und was haben wir dann am Ende unterschrieben?
Die normale Einverständniserklärung.
Hätte ich 3 Wochen vorher noch nicht für möglich gehalten. Ja, yep. Dann waren wir an einem Abend, das war die Krönung der Peinlichkeit und ich hoffe einfach, dass diese Szene nicht gesendet wird, aber wer weiß, wahrscheinlich kommt's anders. Da mussten wir uns alle in Cowboy- und Cowgirl-Kluft schmeißen, da mussten wir in einem Square Dance teilnehmen.
Line Dance, ist aber genauso schlimm.
Genauso schlimm, oh mein Gott, das war so schrecklich. Dann waren wir quasi die Gäste der Ranch, was ja auch soweit stimmte und dann mussten wir alle in eine Bahn, diese Scheune
im ersten Stock oben.
Genau, die ganz festlich geschmückt war und dann wurde Line Dance Musik angemacht und dann wurde uns Line Dance beigebracht. Also ich glaube, ich habe die Hälfte der Zeit einfach nur gelacht, weil ich mir dachte, was für ein absurdes Szenario. Wie ging's dir damit?
Und irgendwie rutschten wir in dieser Line, die dann ja auch stattfindet, immer weiter irgendwie in die Mitte oder auch noch eine Line nach vorne. Ach, und auf einmal hattest du ein Kamerateam um dich herum.
Es
und
war so peinlich.
Ich kann mir schon vorstellen, dass wir da die ein oder andere Szene haben. Und wenn es nur ein Schnittbild ist, ja, wo wir auf einmal auftauchen. Aber wir rutschten so von der Ecke immer weiter so in den Hauptbereich der Aufnahmen.
Ja, und also Stand jetzt haben wir noch nicht gesehen, dass es irgendwo ausgestrahlt wurde. Aber es war wirklich eine riesige Produktion. Dass das nicht gesendet wird, ist keine Option. Und ich werde euch auf jeden Fall updaten, wenn wir da Neuigkeiten haben. Aber was ich ganz cool fand, diese ganzen Leute, also es war so eine Mischung aus gescriptet und Reality. Also du durftest dich schon wie du selbst verhalten, aber hattest halt ein grobes Skript vorgegeben. Und was eben ganz witzig war, dass die alle so unglaublich gut gekleidet waren. Also es waren wirklich bildschöne Wrangler und Wranglerinnen, die da total zurechtgemacht waren. Und das war irgendwie auch ganz cool. Man war doch quasi wie in so einem Film.
Und die waren tatsächlich auch alle echt. Die wurden gefragt, wollt ihr mitmachen? Da ist eine Reality-Show. Dann sind die nach Montana gekommen. Die waren alle wirklich echte Wrangler.
Ja, und falls es diesen Podcast bald nicht mehr gibt, dann sind wir hauptberufliche Schauspieler geworden.
Auch eine Idee.
Jetzt gucke ich hier gerade auf mein DIN A4-Blatt, was vor mir liegt, und da steht ein schönes Fazit. Gregor, gib doch mal ein schönes Fazit.
Für mich war es ein absolut super außergewöhnliches Highlight in meinem Leben, was ich so nicht erwartet hätte. Hatte schon direkt gesagt, boah, wenn ich 10 Jahre jünger wäre, dann würde ich hier erstmal 6 Wochen freiwillig irgendwie in den Wrangler-Dienst eintreten, weil das tatsächlich viele Gäste machen.
Und viele bleiben ja dann auch in dem Job, weil es einfach so geil ist.
Also es war eine einmalige Erfahrung, es war der perfekte Ort dafür.
Ja, total.
Und ich fand es einfach unglaublich schön.
Ich auch. Ihr Lieben, das war's und wir sagen tausend Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Danke, dass wir unsere Geschichte mit euch teilen durften. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und wenn ihr Lust habt, dann guckt doch nochmal auf meiner Instagram-Seite vorbei. Schlendern und Reisen, da findet ihr mich. Und da gibt's noch so ein paar Special-Eindrücke zu all dem, was wir gerade erzählt haben. Und damit, tschüss ihr Lieben. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder.